Wir müssen unsere Betrachtung mit dem Jahr 1848 beginnen. Denn damals hatte sich ein junger, pastoral engagierter und sehr romtreuer Klerus den Ideen des politischen Liberalismus geöffnet. In der Auseinandersetzung und Kritik mit dem josephinischen Staatskirchentum hatte er nach Freiheit gerufen, war gegen die Bevormundung durch den Staat Sturm gelaufen und hatte sich für Meinungsrede, Presse und Versammlungsfreiheit engagiert. Schließlich wurde damals die Wiener Kirchenzeitung neu gegründet, der Vereinskatholizismus begann aufzublühen. In der Verbindung mit den Katholiken des Deutschen Bundes kam es zu gemeinsamen Katholikentagen, auf denen politisch das großdeutsche Konzept einer Einigung Deutschlands unter der Führung Österreichs vertreten wurde. Papst Pius IX., der in den ersten Jahren seines Pontifikats sich liberalen Ideen geöffnet hatte, wandte sich durch das Jahr 1848 einer absolutistischen Denk- und Regierungsform zu. Dieser Reaktion auf die Revolution folgte auch der junge Kaiser Franz Josef I. 1849 und 1854. Das Konkordat von 1855, das der Kaiser mit dem Papst Pius IX. Abschloss, beseitigte die staatskirchliche Gesetzgebung des Josephinismus. Es stellte Freiheiten und Rechte der Kirche im österreichischen Kaisertum wieder her, indem die staatliche Finanzierung des Klerus beibehalten wurde. Man wollte einen christlichen Staat vor josephinischer Zeit wiederherstellen und geriet damit, was die Schul- und Ehegesetzgebung betraf, in Konfrontation mit dem weltanschaulichen Liberalismus. Er war bei den josephinischen Beamten entstanden und hatte auch Teile des Militärs erfasst. Man glaubte an den christlichen Gott, wollte aber ähnlich wie Grillparzer auf seine eigene Fasson selig werden. Das Bündnis von Thron und Altar war kurz nach seinem Abschluss zur Zielscheibe scharfer Kritik und Polemik geworden. Der Ruf nach Verfassung und Parlament, die rasante Entwicklung von Medizin, Natur- und Geisteswissenschaften in erneuerten, von landesfürstlicher Kontrolle befreiten Universitäten stellte das überlieferte Glaubensgut in Frage. Die Fehleinschätzung der konfessionellen und weltanschaulichen Situation nach 1848 polarisierte Katholiken und Liberale. Diesen kam das Protestantenpatent von 1861, das erstmals eine evangelische Kirchenorganisation im Habsburger Staat ermöglichte, zu Hilfe. In dem Sammelsurium der Auseinandersetzungen stand der katholische, der christliche Staat zur Diskussion und zur Disposition. Die Liberalen, die den Kampf um Konstitution und Volksvertretung vorantrieben, beriefen sich fälschlich auf Josef II. Mit ihrer Forderung nach der Trennung von Kirche und Staat. Die verlorene Schlacht von Königgrätz und alle Ereignisse, die zur Entstehung der österreichisch-ungarischen Monarchie geführt hatten, veränderten die Position des Kaisers von Gottes Gnaden zu der des konstitutionellen Monarchen. War er noch Advocatus et Defensor Ecclesiae, wenn er die liberalen Mai-Gesetze, in denen 1868 die Notzivilehe und die staatliche Schule beschlossen wurden, signierte? In Rom erwartete man von ihm militärische Hilfe und Schutz für den Kirchenstaat, der der Einigung Italiens im Weg stand. Kaiser Franz Josef unterschrieb die Mai-Gesetze, er engagierte sich absolut nicht mehr militärisch für den Heiligen Stuhl. Die Aufkündigung des Konkordates unmittelbar nach der Erklärung des Dogmas von der päpstlichen Unfehlbarkeit im Jahr 1870 erscheint dem historischen Betrachter nur als konsequent. Das juridisch gestörte Verhältnis von Staat und Kirche, von Rom und Wien, erfuhr die Balance des Kompromisses im politischen Alltag. Denn der konstitutionelle Monarch, der in seinem Innersten von Gottes Gnadentum überzeugt war, reservierte sich den Bereich der Ekklesiastiker. Was nach den Kultusgesetzen von 1874 nicht durchführbar war, was der Kultusminister blockierte, konnte eine Audienz bei Kaiser Franz Josef, konnte sein Veto durchsetzen. Von solcher Praxis profitierten Bischofsernennungen, der Kaiser hatte das Nominationsrecht und theologische Lehrpläne. Sie mussten sich nicht im Rahmen neuer Universitätsgesetze reformieren und konnten unter bischöflicher Aufsicht und Patronanz überlieferte Lehrinhalte tradieren, um in Rom keinen Anstoß zu erregen. Während der Kompromiss des politischen Alltags in der Beziehung von Staat und Kirche den katholischen Staat konservierte, knüpfte der aufbrechende Nationalismus nach 1867 den gordischen Knoten. Vielleicht hätte eine böhmische Königskrönung, die Kaiser Franz Josef 1863 versprach und bis 1893 hinauszögerte, den tschechischen Nationalismus patriotisch gebunden, was jedoch die Verfassung der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Ausgleich von 1867, kaum ermöglichte. Die Bindung des Episkopats an den Kaiser zügelte bis zur Jahrhundertwende den aufbrechenden Nationalismus. Bei den gesamtösterreichischen Katholikentagen in Hirtenbriefen, in Huldigungsadressen und patriotischen Predigten betonten die Bischöfe die Gesamtstaatsidee und das Gottesgnadentum. Die Übernationalität der Kirche verbündete sich mit dem übernationalen Vielvölkerstaat, in dem 11 Nationen zusammenwohnten und miteinander auskommen sollten. Die Kirche formulierte die österreichische Mission, seitdem Dynastie und Staat nicht mehr identisch waren. Vor 1866 war Österreich als eine in der Mitte Europas gewachsene Weltmacht bezeichnet worden. Sie ruhte auf den Pfeilern von Katholizismus, Monarchie und Nationalität. Sie war zur Versöhnung der Menschheit, zur Stütze der religiösen und sittlichen Weltordnung berufen. Sie repräsentierte die Einheit der Menschheit. Nach 1866 wurde der Friede im Nationalitätenkampf als österreichische Mission verkündet. Österreich sollte im Glauben das Geheimnis lernen, wie man Nationalitäten versöhnen soll.